Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
So, und jetzt bitte recht freundlich, Sie werden fotografiert. Na gut, ja, natürlich jetzt nicht gleich sofort, aber eventuell ab Montag. Dann schickt Apple nämlich seine Kameraautos durch die Straßen der Republik. Die sollen dann möglichst genaue Fotos von Straßen und Häusern machen und vermutlich wird der ein oder andere Mensch auch auf den Bildern sein. Ob uns das Sorgen machen sollte, darüber spreche ich gleich mit Datenschützer Peter Schaar. Außerdem geht es heute bei uns um Kräuter am Wegesrand, um eine Bürgerkonferenz zum Thema Gentechnik und um die Frage, wie Urlauber gut über den Berg, gut über die Alpen kommen. Und im Verbrauchertipp geht es heute um die Steuererklärung und die doppelte Haushaltsführung. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Ab Montag schickt Apple also in Deutschland seine Kameraautos auf die Straßen der Republik. Rund 80 Fahrzeuge sollen dann bis Mitte September Aufnahmen für den Apple-Kartendienst machen, könnten aber auch im Panoramadienst Lookaround zum Einsatz kommen. Das soll Apples Konkurrenzangebot werden zu Google Street View. Man kann dann also eine Art virtuelle Stadttour machen und sich die Häuser in den jeweiligen Straßen angucken. Darüber spreche ich jetzt mit Peter Schaar, ehemaliger Bundesbeauftragter für den Datenschutz und heute bei der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Herr Schaar, beim Start von Google Street View vor 9 Jahren, da war ja die Aufregung riesig. Es gab 200.000 Einsprüche, wo Leute gesagt haben, bitte verpixeln Sie mein Haus. Ist so viel Aufregung jetzt auch wieder angebracht?
Also Aufregung ist sicherlich nicht angebracht, aber man muss sich das sehr genau anschauen, was da stattfindet, was da geplant ist. Wenn jetzt Häuser abgelichtet werden, sind das natürlich Informationen, die jeder öffentlich auch ansonsten wahrnehmen kann. Insofern ist der Schutzbedarf nicht so riesig, aber es macht natürlich einen Unterschied.
Aber das war ja bei Google Street View nicht anders.
Ja, aber trotzdem war die Aufregung auch deshalb so groß, weil hier verschiedene Faktoren zusammenkamen. Einmal war das was ganz Neues. Zweitens ist es so gewesen, dass da eben auch heimlich andere Dinge aufgenommen worden sind, zum Beispiel Informationen aus den häuslichen WLANs und so etwas. Das ist ja hier offensichtlich nicht geplant, sodass, glaube ich, Aufregung nicht die richtige Reaktion ist. Aber da kritisch hinzuschauen, das finde ich schon richtig.
Dann schauen wir mal auf die Details. Also zunächst einmal sollen Kartendienste verbessert werden. Es sollen also geguckt werden, sind die Straßennamen richtig, passt das alles, Hausnummern und so weiter. Ist das in irgendeiner Weise problematisch?
Nein, das ist nicht problematisch. Das ist ein legitimes Interesse des Unternehmens und letztlich auch der Nutzer dieser Dienste, dass dort aktuelle Informationen vorhanden sind. Es gibt auch noch weitere sicherlich legitime Gründe, die dafür sprechen. Denken Sie daran, dass man da vielleicht nachschauen kann, wenn man gehbehindert ist, ob man da barrierefrei in ein Restaurant oder in ein Bürogebäude hineinkommt. Also das sind alles, denke ich, legitime Gründe für so einen solchen Dienst. Aber man muss auf der anderen Seite auch sehen. Es könnten auch Gefährdungen entstehen. Denken Sie zum Beispiel an die gerade aktuell geführte Diskussion über die Bedrohung von Menschen, die sich kritisch über Rechte geäußert haben, die dann auf irgendwelchen Listen landen, die vielleicht nicht wollen, dass ihre häusliche Wohnsituation aus dem Internet ersichtlich ist.
Mhm. Trotzdem sind die natürlich auch bisher schon eben, wie Sie es gesagt haben, von der Straße aus einsehbar, diese Informationen.
Naja, aber es ist natürlich sehr viel einfacher. Denken Sie an diese Liste, wo tausende Menschen drauf sind, die sich jetzt bedroht fühlen könnten, wo man dann einfach mal automatisch abgleicht, wo habe ich eine leichte Begehungsmöglichkeit für einen Anschlag oder für Schlimmeres. Ne? Also das sind, da muss man abwägen und insofern ist da auch ein Widerspruchsrecht erforderlich. Das heißt, Apple muss die Betroffenen erstens darüber informieren, also diejenigen Städte oder Bewohner von Städten, die hier jetzt angefahren werden, so eine allgemeine Information, irgendwann zwischen August und September kommt da ein Wagen durch, reicht nicht aus.
Wie genau muss das denn sein? Muss da stehen, morgen kommt der Wagen?
Wäre sehr hilfreich, wenn zum Beispiel Apple auch die lokalen Medien einschalten würde, Zeitungen, Radiosender und darauf hinweisen würde, wann dann diese Aufnahmen dort gemacht werden, damit man dann gegebenenfalls auch darauf achten kann, was passiert da und dann auch zeitnah sein Widerspruchsrecht dann zur Geltung bringen kann.
Und würden Sie jedem Bürger raten, im Zweifelsfall zu widersprechen und sein Haus verpixeln zu lassen?
Nein, das würde ich nicht. Na, ich persönlich habe seinerzeit bei Google auch nicht widersprochen und trotzdem hat irgendjemand offensichtlich, um mich zu ärgern, da fälschlich Widerspruch eingelegt. Nein, das muss man selber sehen. Was überwiegt da? Ist es der Vorteil oder ist es der Nachteil? Und dann muss da abgewogen werden.
Mhm. Gut, so viel zum Thema Apple Street View. Nein, Apple Lookaround heißt der Dienst. Google Street View war es. Ich habe mit Peter Schaar gesprochen, dem ehemaligen Bundesbeauftragten für den Datenschutz und heute Leiter der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Langer Titel. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schaar.
Herzlichen Dank, Herr Römermann. Wiederhören. Tschüss.
Wiederhören. Wer von Deutschland aus nach Italien in den Urlaub will, der fährt oft mit dem eigenen Auto dahin. Da kann man schließlich so viel Gepäck und Kram mitnehmen, wie man möchte und ist dann auch noch vor Ort mobil. Und gerade aus Süddeutschland, da ist der Trip über die Alpen ja eigentlich auch nur eine Art Katzensprung. Eigentlich. Denn dank Transitstreit und dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg jetzt an diesem Wochenende drohen gerade dort jetzt kilometerlange Staus. Wie sie trotzdem gut über den Berg kommen, das erklärt Thomas Wagner.
Schulferien ab morgen, das bedeutet, Ingo Jäger und seine Familie aus dem oberschwäbischen Bitzenhofen wollen gut über den Berg kommen.
Also wir fahren mit einem Kombi in einem Wohnwagen hinten dran und wir machen unseren Sommerbadeurlaub grundsätzlich seit vielen Jahren in der Gegend von Venedig. Und da muss man natürlich über die Alpen, aus unserer Heimat aus gesehen, die beste Strecke über den Brenner und das ist natürlich somit die Höchststrafe.
Denn so einfach durchrollen zum Ferienziel ist nicht.
Vor allem rund um Innsbruck, also kurz bevor man auf den Brenner erst richtig draufkommt, staut sie es gerne mal. Wenn es dann mal staut, dann auch gerne für mehrere Stunden. Jetzt haben die Österreicher ja noch die ganzen Seitenstraßen gesperrt für uns Touristen. Da kann man sich also drauf freuen. Ich gehe mal davon aus, dass wir da sehr, sehr lange stehen werden.
Stimmt.
Morgen und übermorgen wird es Staus geben, das ist definitiv so.
So Andreas Hölzel vom ADAC. Daran ändert auch der 10-Punkte-Plan nichts, den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mit seinem österreichischen Amtskollegen Hans Reichert vereinbart hat. Denn die darin vereinbarte Idee, den alpenquerenden Güterverkehr auf die Schiene zu verlegen, wird für das kommende Wochenende nicht so wirklich greifen. Die österreichischen Vertreter haben zudem unmissverständlich klargemacht, an der Sperrung der kleinen Ausweichstraßen abseits der großen Transitstrecken wird sich nichts ändern.
Also es ist so, in Tirol und auch im Salzburger Land an der A10 Tauernautobahn wollen die österreichischen Behörden vermeiden, dass Autofahrer, die im Stau stehen, auf Nebenstrecken ausweichen. Grund, weil dort einfach dann die Ortsdurchfahrten verstopft sind.
Und so dürfen die Autofahrer mit ihren Fahrzeugen auf Durchreise in Tirol nur die Brenner Autobahn und die Brenner Bundesstraße benutzen. Im Salzburger Land ist dies die Tauernautobahn. Wer gleichwohl nicht allzu lange stehen will, sollte am besten unter die Frühaufsteuer oder unter die Nachteulen gehen, rät Andreas Hölzel.
Wer morgen startet oder auch am Sonntag startet, der sollte versuchen, möglichst früh loszufahren oder einfach wirklich die große Stauwelle, die ihr am tagsüber dann über die Straßen rollt, die erstmal vorüberziehen zu lassen und dann erst zu starten. Also das wäre schon ein wichtiger Tipp.
Die Fahrverbote auf den Ausweichstrecken gelten im Übrigen aber nur für diejenigen, die wirklich über die Alpen wollen. Wer aber irgendwo entlang der Ausweichstrecken gebucht hat, für den gilt die Sperrung nicht. Allerdings gilt, so Markus Wittmann, Chef der Landespolizei Tirol, hier eine Nachweispflicht.
Also wenn Sie in diesen Bereichen der gesperrten Straßenzüge zum Beispiel eben ein Urlaubsquartier gebucht haben, dann haben Sie auch in aller Regel eine Buchungsbestätigung entweder auf elektronische Art und Weise oder in Papierform mit. Und wenn Sie das dann dem Polizisten zeigen, der die Kontrollen durchführt, dann wird er das auch so akzeptieren.
Wer allerdings versucht, sich irgendwo trotz der Sperren über kleine Ausweichstrecken durchzuschummeln, ohne dort tatsächlich bleiben zu wollen, der muss mit Strafen rechnen.
Es gibt Sanktionen. Man muss damit rechnen, wenn der Polizist vor Ort die Bestrafung durchführt, dann kostet das 25 Euro. Wenn der Polizist eine Anzeige erstattet und diese Anzeige der Behörde vorgelegt wird, dann muss man mit einer Strafe von ca. 60 Euro rechnen.
Dabei gelten die Sperrungen der Ausweichstraßen nicht nur für Autofahrer.
Das Fahrverbot gilt auch für Motorradfahrer. Ausgenommen sind lediglich die Radfahrer.
Letztlich gilt, wer mit seinem Fahrzeug über die Alpen will, sollte viel Geduld mitbringen und vielleicht auch eine gut gefüllte Kühlbox, empfiehlt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel.
Da sollte man auf jeden Fall ausreichend Flüssigkeit dabei haben, Wasser, stilles Wasser, Säfte, Saftschorlen, Tee.
Sind Kinder dabei, sollte man sich auch mit deren Belangen im Vorfeld der Reise auseinandersetzen.
Wichtig ist, mit Kindern einfach auch nicht zu lange Strecken zu machen. Maximum 500 Kilometer, sagen unsere Experten. Immer mal wieder eine Pause machen, ein bisschen auszutoben, damit man dann die nächste Etappe wieder schafft.
Wie man gut über die Alpen kommt, das hat Thomas Wagner erklärt. Salat, ganz klar, den kauft man im Supermarkt. Gesundheitstees, die gibt's in der Drogerie oder in der Apotheke. Aber wer einen Spaziergang durch die Natur macht, der kann sich das Ganze vielleicht auch sparen, denn dort wachsen viele Pflanzen, die gegessen werden können und oft sogar noch richtig gesund und lecker sind. Man muss sie einfach nur pflücken. Für unsere Großeltern und Urgroßeltern war das noch ziemlich selbstverständlich und vielleicht kommt es ja auch jetzt langsam wieder in Mode. Hilde Braun hat sich jedenfalls auf einer Kräuterwanderung zeigen lassen, welche Kräuter man problemlos nutzen kann.
Lindlar, 10 Uhr an einem Samstagmorgen. Etwa 20 Frauen und ein paar Männer machen sich auf einen 10 Kilometer langen Rundweg durch Wald und über Wiesen des Bergischen Panoramasteigs. Auf der Suche nach Kräutern und Heilpflanzen. Der Weg führt zunächst weg vom Parkplatz in der historischen Altstadt durch Anwohnerstraßen. Schon nach wenigen Metern stoppt Petra Burgma, Heilpraktikerin, die die Wanderung fachkundig begleitet, an einem Unkrautbeet. Giersch wächst dort in Hülle und Fülle.
Also wenn ihr es im Garten habt, nehmt es für Salat, für Suppen, alles was da ist. Nehmt euch den Giersch, weil der Giersch ist absolut harntreibend. Er durchspült die Niere einfach. So, pass auf, Foto machen, nah dran gehen. So, hier kannst du einfach erkennen, den Giersch könnt ihr ganz leicht erkennen. Es hat immer ein Dreiblatt.
Ein sehr mineralhaltiges Kraut, was sonst oft auf dem Kompost oder in der Biotonne landet. Andrea Reuter kennt Giersch aus ihrem Garten und möchte wissen,
ob man die Pflanze noch benutzen kann oder soll, wenn der schon blüht. Da kann sich was Spezielles einlagern. So, aber für mich ist immer, die Dosis macht das Gift.
Genauso wie ein falsch erkanntes Kraut.
Wenn ihr die nicht hundertprozentig wisst, also beim Giersch ist es wirklich leicht. Ne, wenn ihr seht, dass der einen Stiel hat, der dreieckig ist, wo ihr seht, wo ihr diese drei Blätter wieder habt, 1, 2, 3. Es ist ein Doldenblütergewächs und bei den Doldenblütergewächsen gibt es eben auch die tödlichsten. Ne? Das heißt, der Wasserschirling kennen wir von Sokrates, der hat ja auch diesen Becher getrunken.
Doch der wächst in Sumpfgebieten. Wer sich Kräuter nicht zeigen lassen kann oder sie nicht gut kennt, nimmt zur Sicherheit ein Pflanzenkundebuch für die Kräutersuche mit. Für jeden leicht erkennbar die Brennnessel. Wanderführer Winfried Panske erinnert sich begeistert.
Bei mir kommt nämlich eine Kindheitserinnerung hoch. Meine Mutter hat immer von jungen Brennnesseln einen wunderbaren Eintopf gekocht.
Lecker. Eintopf kochen wir heute nicht.
Eintopf hat die gemacht.
Petra Burgma macht vor, wie sie die Brennnessel pflückt, ohne sich dabei von den Brennhaaren verletzen zu lassen. Vorsichtig fährt sie von der Wuchsrichtung her mehrfach über Stiel und Blätter. Ihr Tipp für zu Hause, die Brennnessel mit Handschuhen pflücken, mit dem Nudelholz mehrfach plätten, dann rein in den Salat, der reich an Vitamin C und A ist, erklärt sie begeistert.
Wenn ihr einen Salat kauft, bei in Discounter, Lidl, Aldi, wie sie alle heißen, und 100 Gramm Salat habt und 100 Gramm Brennnessel habt. Und wenn der Salat auf 100 Milligramm hat, er 30 Milligramm Vitamin C und ich glaube 15 Vitamin A. Brennnessel 330 auf die gleiche Menge und 380 an Vitamin A.
Wenige Meter weiter wächst Ackerschachtelhalm. Er ist reich an Kieselsäure. Die gewinnt man aber nur, wenn man ihn richtig auskocht, circa 5 Minuten lang. Hilfreich für die Wechseljahre ist das nächste Pflänzchen, der Rotklee, der üppig in der Wiese steht.
Also Rotklee ist mit die östrogenhaltigste Pflanze, die wir haben.
Vorsichtig pflücken, die Wurzeln stehen lassen und nicht alles abernten. Das hilft den Pflanzen, weiter zu bestehen. Ein Körbchen oder luftdurchlässiger Stoffbeutel sind das Mittel der Wahl, um die Kräuter zu sammeln. Keineswegs eine Plastiktüte, dann schwitzen sie.
Man kann sie abschneiden, man kann sie abpflücken. Ne? Also da kannst du ein Kräuterchen, Messer nehmen und die vorsichtig abschneiden oder vorsichtig abbrechen.
Auf der Höhe angekommen ist es Zeit, die Kräuter zu genießen. Dort werden schnell Biergarnituren aufgebaut und die Kräuter emsig zu einem leckeren Kräuterquark verarbeitet.
Das wird mit dem Messerchen geschnitten, auf dem Holzbrettchen in kleine Stücke und dann wird das...
Ich würde die Stängel auch, aber dann klein schneiden.
Fein geschnitten und ab in den Quark ist selbst die Brennnessel nicht mehr zu erkennen. Dann wird alles kräftig durchgerührt, auf frisches, selbstgebackenes Brot gestrichen und ein köstliches Wanderpicknick ist zubereitet. Die Riesenschüssel Kräuterquark und das komplette Brot sind schnell verzehrt. Ein leicht wilder Geschmack entfaltet sich auf der Zunge, wobei die Bitterstoffe des Löwenzahns, der auch im Quark gelandet ist, gut für die Leber sind.
Kräuter am Wegesrand, die hat Hilde Braun für Sie gepflückt. Zum nächsten Thema. Es klingt im ersten Moment etwas seltsam, was das Bundesamt für Risikobewertung da gerade plant. Im August und September will das Amt in Berlin eine Verbraucherkonferenz zu neuen Gentechnikmethoden veranstalten. Und es lockt Teilnehmer mit Übernahme der Reisekosten plus 500 Euro Aufwandsentschädigung. Bewerben kann man sich noch bis Sonntag. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Manfred Götzke. Herr Götzke, was ist denn das für eine Konferenz und was muss ich als Bürger tun, um diese 500 Euro zu bekommen?
Ja, als Bürger muss man sich informieren, sich eine Meinung bilden und dann ein Votum abgeben, ganz kurz gesagt. Genauer gesagt geht es bei der Bürgerkonferenz um neue Gentechnikmethoden, also wie diese sogenannte Genschere, die durchaus umstritten sind. Also die einen sagen, das ist effizienter, billiger und viel weniger risikobehaftet als alte Gentechnik. Andere sagen, ist genauso problematisch. Unter anderem hat das ja letztes Jahr auch der EuGH so gesehen. Und bei der Konferenz geht es jetzt um die Frage, was sagt der Normalbürger dazu? Würde er sowas gerne haben, erlauben oder eben nicht, erklärt Gabi Böhl vom Bundesamt für Risikobewertung.
Es ist für uns als Institut wichtig, immer dann, wenn neue Technologien kommen, dass wir eben dafür sorgen, dass es nicht nur die entsprechende Produktforschung gibt, das machen ja Firmen, sondern wir möchten eben auch immer, dass die entsprechende Risikoforschung dazu betrieben wird und zusätzlich, dass wir den gesellschaftlichen Diskurs fördern. Dass also gerade dann, wenn neue Technologien überhaupt erst kommen, sich die Bürgerinnen und Bürger selber ein Urteil bilden können.
Ja, und das Verfahren, das läuft dann so, dass die Bürger sich an zwei Wochenenden mit Experten austauschen, sich informieren. Da geht es dann um die wissenschaftlichen, technischen, aber auch die gesellschaftlichen Aspekte des Genome Editing, dieser Genscheren. Und dann formulieren die Bürger Fragen an die Experten und geben schließlich ihr Bürgervotum ab. Das Ganze läuft an drei kompletten Wochenenden, ist also vom Aufwand her auch nicht ganz ohne.
Ist denn tatsächlich sichergestellt, dass das Ganze dann ergebnisoffen ist und die Teilnehmer dann nicht, ich sag mal, zu einem bestimmten Votum irgendwie gedrängt werden?
Ja, man kann natürlich irgendwie unterstellen, da wird eine Konferenz veranstaltet, um am Ende quasi das Verbrauchervotum zu bekommen, das man eigentlich haben wollte, aber dann eben gebilligt vom Bürger selber. Das würde allerdings auch einen ziemlich unkritischen Bürger unterstellen, die sich beliebig lenken und steuern lassen. Dominik Hirlemann, der sich bei der Bertelsmann Stiftung mit dem Thema Bürgerkonferenzen, Bürgerforen auseinandersetzt, der sieht das Ganze jedenfalls nicht so kritisch.
Alle, die einen solchen Prozess durchführen, wissen ganz genau, dass damit auch ihr Ruf und ihr Renommee irgendwie verbunden ist. Von daher ist es nicht so, dass sich das allzu schnell in die eine oder andere Ecke dann biegen lässt. Und zum anderen spüren das die Bürger sehr, sehr schnell, wenn ihnen etwas vorgegaukelt wird oder wenn versucht wird, sie in eine gewisse Richtung zu lenken.
Und bei der aktuellen Konferenz werden 20 Bürger möglichst repräsentativ ausgewählt, die dann am Ende dieses Bürgervotum abgeben. Das ist dann aber in dem Fall, das ist auch wichtig, nicht bindend für politische Entscheidungen, die dann irgendwann möglicherweise anstehen, wie Gabi Böhl vom BfR sagt.
Ein Bürgervotum dient der Information der Öffentlichkeit und auch der Information von entsprechenden Stellen, die für Politik die Verantwortung haben. Das kann eine Orientierung sein, es hat aber keinerlei bindenden Charakter oder gesetzlichen Charakter.
Also wie gesagt, ist nicht bindend, aber öffentlich, was dann ziemlich genau bedeutet, das Ganze ist später im Netz zu finden, jeder kann es einsehen und die Bürger selber, die da beteiligt wurden, die können ja auch, natürlich auch einsehen, dass das, was sie gesagt haben, dann eben dort auch so veröffentlicht wird. Also diese Gefahr, dass da Einfluss genommen wird und gesteuert wird, die schätze ich als sehr gering ein.
Der Grünen-Politiker Martin Häusling hat ja im Zusammenhang mit dieser Konferenz eine aufgeregte Pressemitteilung verschickt und forderte Aufklärung, ob da jetzt möglicherweise Firmengelder, zum Beispiel vom Bayer-Konzern, genutzt werden, um diese 500 Euro auszuzahlen. Was sagt denn das Bundesamt dazu?
Also das Bundesamt hat das ganz klar von sich gewiesen. Das hat gesagt, es gibt gar kein Geld von der Industrie. Das Geld kommt aus öffentlichen Mitteln.
Die Verbraucherkonferenz wird vom Bundesinstitut für Risikobewertung finanziert. Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist eine Institution, die sich selber aus Steuermitteln finanziert und zusätzlich aus Drittmitteln, allerdings nur aus öffentlich verfügbaren Drittmitteln von der Europäischen Union, vom Bildungsministerium, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Hier ist es wichtig, damit sämtliche Dinge, die vom Bundesinstitut für Risikobewertung kommen, stets unabhängig sind.
Also, dass der Bayer oder irgendwer sonst seine Finger im Spiel hat, das ist damit im Grunde ausgeschlossen. Man muss auch nochmal klar sagen, es geht bei der ganzen Konferenz ja auch nicht so um horrende Summen. Es geht um 500 Euro mal 20, also 10.000 Euro plus Reisekosten. Also so viele öffentliche Mittel werden da auch gar nicht verwendet.
Und dafür muss man an drei Wochenenden auch tatsächlich in Berlin sein.
Genau.
Aufregung also um eine geplante Bürgerkonferenz des Bundesamtes für Risikobewertung und Aufklärung. Dazu gab es von meinem Kollegen Manfred Götzke. Danke für diese Einordnungen nach Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ja, es gibt sie. Menschen, die jeden Tag früh morgens mit dem Zug von Berlin nach Hamburg zur Arbeit fahren und abends dann wieder zurück. Mit dem ICE offenbar kein Problem. Oder zwischen Städten wie Leipzig und Berlin pendeln. Oder zwischen Frankfurt und Köln. Den meisten Menschen sind solche Entfernungen aber dann doch zu anstrengend oder auch zu unsicher, falls dann doch mal ein Zug Verspätung hat. Und bei größeren Strecken ist das tägliche Pendeln auch gar nicht machbar. Deshalb haben in Deutschland rund 400.000 Beschäftigte eine Zweitwohnung. Bisher hatte das Finanzamt von den Kosten dafür nur maximal 1.000 Euro pro Monat anerkannt. Doch ein Urteil des Bundesfinanzhofs hat diese Grenze jetzt gekippt. Dazu der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann.
Man wird versetzt oder man nimmt an einem entfernten Ort eben eine neue Tätigkeit an und braucht eben, um dort täglich hinzukommen, um dann schneller hinzukommen, weil es vom Erstwohnsitz eben schwer möglich ist, täglich da zu pendeln, eine zweite Wohnung aus beruflichen Gründen.
Udo Reuß vom Online-Verbrauchermagazin Finanztipp beschreibt den klassischen Fall eines Fernpendlers.
Und die erste Wohnung, die behält er dann weiterhin und da muss auch dann der Lebensmittelpunkt sein, weil da beispielsweise die Familie lebt.
Miete, Heizung, Strom und andere Nebenkosten. Bis zum vergangenen April konnten Beschäftigte mit doppelter Haushaltsführung höchstens 1.000 Euro ihrer monatlichen Unterhaltskosten steuerlich absetzen. Was sich seitdem geändert hat, erläutert Anke Pfeilsticker vom Lohnsteuerhilfeverein der Vereinigten Lohnsteuerhilfe e.V.
Bisher war es so, dass die notwendigen Einrichtungsgegenstände, zum Beispiel Küche, Bett, Schrank, Stühle, Tisch etc., in der Maximalsumme von 1.000 Euro im Monat integriert waren. Und die sind zukünftig zu diesen 1.000 Euro zusätzlich absetzbar.
Voraussetzung dafür ist, dass alle Belege gesammelt, dem Finanzamt vorgelegt und aufbewahrt werden. Udo Reuß von Finanztipp empfiehlt, diese Quittungen auf jeden Fall über Jahre aufzubewahren.
Insbesondere eben diese Unterkunftskosten, die müssen eben belegbar sein. Also bei der Miete, den Nebenkosten, das ist ja alles relativ einfach, wird sowieso abgebucht. Aber eben gerade eben die Möbel, die werden oft über 13 Jahre abgeschrieben, weil es gibt eben eine Grenze, geringwertige Wirtschaftsgüter heißt es, bis 952 Euro, wenn der Schrank gekostet hat, dann kann man das in einem Jahr abschreiben. Aber wenn es teurer war, dann muss man das über 13 Jahre verteilen, diese Kosten.
Wie zuvor auch müssen Beschäftigte mit doppelter Haushaltsführung nachweisen, dass ihr Lebensmittelpunkt am Erstwohnsitz liegt. Sei es, weil dort die Eltern, der Partner oder die Kinder leben oder weil jemand im Vorstand eines Vereins oder politisch aktiv ist. Das gilt natürlich auch für Alleinstehende, sagt Anke Pfeilsticker vom Lohnsteuerhilfeverein.
Also das gilt nicht nur für Ehegatten oder verheiratete Partnerschaften, sondern es gilt auch für Singles, für Ledige. Wichtig ist, dass man eben nachweisen kann, ich habe tatsächlich am Beschäftigungsort wegen der Beschäftigung einen Zweitwohnsitz einrichten müssen.
Die finanzielle Beteiligung an der Erstwohnung muss ebenfalls nachgewiesen werden, etwa durch die Abbuchung der Miete oder andere Ausgaben für die Wohnung. Umzugskosten zum Zweitwohnsitz und die wöchentlichen Heimfahrten sind ebenfalls absetzbar.
Das bedeutet, wenn man mit dem PKW fährt, dass man die Tankbelege aufbewahrt, dass man sich Notizen macht, wann man gefahren ist, dass man Zugtickets aufbewahrt. Solche Dinge sind immer ganz wichtig.
In den ersten drei Monaten nach dem Umzug in die Zweitwohnung zählen auch die Verpflegungskosten zu den Mehraufwendungen und können als Werbungskosten geltend gemacht werden.
Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann und das war's von Umwelt und Verbraucher für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.